erlaubt ist, was der Staat dir zu sagen erlaubt.
In Deutschland gab es am Morgen eine bundesweite Aktion gegen mutmaßliche Verfasser von Hass und Hetze im Internet.
Wenn ich Hass schon höre, sträuben sich mir die Nackenhaare. Ah, der hat was gepostet. Da kamen sie morgens um 6.
Weil Stefan Niehoff im beschaulichen Burg Treppach dieses Meme hochgeladen hatte, stand wenige Tage später die Polizei vor der Tür.
Machen deine Schubladen auf, gucken überall rein. Das ist widerlich.
Gemeinsam mit dem Meldeportal SoDan zeigt Habeck regelmäßig Bürger an.
Da schicken wir mal unsere Truppen rein. Dann freuen sich die drei Staatsanwälte in Göttingen. Nächstes Mal passt du auf, Freundchen. Das ist das wahre Gesicht der Leute, die dann irgendwas von Schutz und Fake News und Desinformation reden. Wenn man sich das anguckt, sieht man, dass der Staat Machtkritik, die über die Plattformen geschieht, mit allen zur Verfügung stellenden Mitteln und auch solchen, die nicht mehr rechtmäßig sind, verbieten will. Davon konnte die Stasi nur träumen.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Heute bei uns endlich im Studio zu Gast ist Joachim Steinhöfel. Er ist der Meinungsfreiheitsanwalt schlechthin in Deutschland. Hier auf seinem neuen Buch findet man ganz schön viele interessante Zitate zu ihm. Ich lese mal vor, die Zeit schreibt, Steinhöfel hat mit seinen Verfahren gegen die sozialen Netzwerke ein Stück Rechtsgeschichte geschrieben und die Welt schreibt, um die Meinungsfreiheit dürfte sich in Deutschland kaum ein Jurist so verdient gemacht haben wie Steinhöfel, immer wieder gerne bei uns. Und jetzt hat er ein neues Buch geschrieben, nämlich Der Staat gegen Steinhöfel, dein letztes Buch war ja schon ein Nummer 1 Bestseller. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier wieder so passiert. Herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich hier sitzen darf, denn hier haben ja schon große Denker gesessen, wie Harald Martenstein, Henrik Broder, viele andere mehr, die ich nicht alle aufzählen kann. Und jetzt darf ich auch mal hier sitzen. Das ist natürlich ein gutes Gefühl.
Das freut mich, dass dich das freut. Erklär doch vielleicht unseren Zuschauern zuerst mal den Titel, Der Staat gegen Steinhöfel.
Das klingt erstmal so, als würde das Buch sich nur um mich handeln. Ich bin aber eigentlich da nur ein Platzhalter. Es gibt tatsächlich eine Reihe von Verfahren, die ich gegen Bundesländer oder auch gegen die Bundesregierung oder umgekehrt geführt habe. Fangen wir mal mit Baden-Württemberg an. Da gibt es eine ganze Reihe von Verfahren, weil der Antisemitismusbeauftragte Blume sowohl die Achse als auch mich auf seinem offiziellen Dienstprofil rechtswidrig beschrieben hat, sodass das Verwaltungsgericht in Stuttgart mehrfach einstweilige Anordnung ausgesprochen hat, zu meinen Gunsten und zugunsten der Achse des Guten. Das hat dann zu einer kleinen Anfrage geführt im baden-württembergischen Landtag, weil jemand wissen wollte, wie viel Geld sie eigentlich dafür ausgegeben haben. Und das sind schon, bevor die ein Verfahren läuft noch, ein hochinteressantes Verfahren für die Achse des Guten, waren das schon über 100.000 Euro. Das heißt, der Staat verletzt meine Grundrechte, verletzte die Grundrechte der Achse des Guten immer wieder. Und nochmal verloren, nächste Runde, wieder verloren, weil der Antisemitismusbeauftragte außer Rand und Band geraten ist und hat sechsstellige Kosten dafür. Und wer bezahlt? Der Bürger natürlich. Dem Staat ist das egal, aber da sieht man, welche Skrupellosigkeit Baden-Württemberg an den Tag gelegt hat, indem es nicht nur einmal durch ein Versehen, sondern durch den Antisemitismusbeauftragten, durch die Landesvertretung hier in Berlin in einem anderen Fall, da ging es um eine Veranstaltung mit Friedrich Merz, Lindsey Graham, Henrik Broder, mir und noch einigen anderen, wo es dann zu einer Absage kam der Landesvertretung zu rechtswidrigen Äußerungen. Das OLG Köln hat in der mündlichen Verhandlung gesagt, schwerwiegende Pflichtverletzung durch das Land. Dann haben wir uns geeinigt auf einen Vergleich und das Land Baden-Württemberg hat 5.000 Euro gezahlt an die israelische Spendenaktion Keren Hayesot. Und dann haben Broder und ich geschrieben, damit hat das Land Baden-Württemberg mehr für die israelische Sache oder im Kampf gegen den Antisemitismus getan, durch diesen Zwang zur Zahlung, als der Antisemitismusbeauftragte in seiner ganzen sogenannten Karriere. Es gab noch eine Äußerung des Regierungssprechers Baden-Württembergs gegen mich, der eine Äußerung von mir als niederträchtig bezeichnet hat. Auch rechtswidrig. Privat darf man das. Du dürftest mich so bezeichnen. Ich würde es dir nicht empfehlen, denn hier liegen allerlei stumpfe Gegenstände rum. Also als Bürger ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber der Staat darf so über seine Bürger nicht reden. Also Baden-Württemberg ist da völlig außer Kontrolle geraten. Jetzt haben sie nach der Niederlagenserie ein bisschen zurückgesteckt. Jetzt sind sie etwas ruhiger geworden. Das ist aber nicht alles. Irgendwann ist ein Tweet von mir gegen Robert Habeck, der sich mit seiner Heuchelei beschäftigt hat, als es um seine Doktorarbeit ging, kurz vorm Wahlkampf, hat er dann ein leutseliges Video gemacht, jetzt geht es hier um mich, ich bin in die Politik gegangen, aber bitte lass doch meine Familie in Ruhe. Die haben doch nichts getan. Kann sein, dass die Familie nichts getan hat, aber das hat Habeck nicht davon abgehalten, 800 Strafanzeigen zu stellen und dafür zu sorgen, dass bei Herrn Nierhoff in Bamberg wegen Schwachkopf morgens um 6 die Polizei das Haus gestürmt hat und seine Tochter und seine Frau auch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das war davor. Sich dann dahinzustellen und um Mitleid nachzusuchen, die Familie möchte man doch verschonen, während man selber jemand ist, der mit völliger Skrupellosigkeit massenhaft, hundertfach die Staatsgewalt auf Bürger gehetzt hat, die Kritik geübt haben, sicherlich auch mal rechtswidrig, aber wie wir auch bei Nierhoff gesehen haben, nicht rechtswidrig. Das ist an Heuchelei und Verlogenheit nicht mehr zu überbieten. Und das habe ich in dem Tweet thematisiert und der war dann plötzlich weg. Ich habe dann die übliche Mail von X bekommen, Twitter früher, in der stand, ja, aufgrund, weiß ich nicht mehr genau, was da drin stand, die haben wir jedenfalls gelöscht. Dann habe ich die üblichen Schritte eingeleitet, der Tweet ist immer noch wieder da, ist auch in dem Buch vollständig abgebildet. Und ich habe dann rausgefunden, wie kam es denn dazu? Das BKA hat sich an Twitter gewandt, wegen meines Tweets. Ich habe dem BKA ja schon andere Tweets weggeschossen gegen Alisher Usmanov, wo sie behauptet hätten, er sei oder seine Schwester sei Eigentümer einer Yacht und man hätte nach umfangreicher Offshore-Ermittlungen und trotz Verschleierungsversuchen rausgefunden, wem das Schiff gehöre. Ich habe das BKA abgemahnt, das BKA hat den Tweet gelöscht und die Bild-Zeitung hat drüber berichtet. Also die Kompetenz da ist nicht so, wie man sie sich wünschen würde vom Bundeskriminalamt. Das war das BKA. Es gibt ein Strafverfahren, das läuft noch gegen mich, wegen angeblicher Beleidigung von Frau Baerbock, Annalena Baerbock heißt sie. Da hat dann die Staatsanwaltschaft, nachdem irgendein Denunziant in Köln meinen Tweet gesehen hat, hat das an die Online-Wache geschickt und hat gesagt, hier, das ist ganz, ganz schlimm, da wird Frau Baerbock beleidigt. Es ging gar nicht um Frau Baerbock, sondern es ging um die Strafe gegen einen Rentner wieder mal, 800 Euro, weil er gesagt hat, Baerbock sei wohl ein paar Mal beim Trampolinspringen, ein paar Mal zu oft mit dem Kopf an die Decke geknallt. Ich finde das eigentlich ganz witzig. Das ist vielleicht nicht nett, aber man muss ja auch nicht nett zu Politikern sein. Frau Baerbock ist auch nicht nett zu ihren politischen Gegnern, das ist auch ihr gutes Recht. So, und wenn jemand den Witz macht, ich finde den Witz gut, ich würde ihn auch gerne immer wieder erzählen, vielleicht stimmt ja auch ein bisschen was davon. Kann ich nicht beurteilen, ich war nicht dabei, wenn sie Trampolin springt. Äußerungen in New York und auch anderswo und auch die Instagram-Auftritte legen die Vermutung nahe, dass der Mann vielleicht sogar recht gehabt haben könnte. However, ich habe dann zu diesem Urteil, dieser Geldstrafe 800 Euro für diesen Witz geschrieben, das ist die kalte, unbarmherzige Fratze der Grünen. Damit meinte ich natürlich nicht Frau Baerbock, sondern die Grünen, die als Partei ständig Menschen wegen sowas verfolgen. Habeck hat das gemacht, Baerbock hat das gemacht, andere haben das auch gemacht. So. Und offenbar dachte irgendjemand, ich meinte Frau Baerbock, unbarmherzige Fratze. Ja, kann man auch noch sagen, wenn sie wegen einer solchen Sache einem Rentner die Staatsgewalt hinterher schickt, wenn es sexualisierende, erniedrigende Beleidigungen sind, habe ich Verständnis dafür, das geht nicht, irgendwo ist Schluss. Da muss man eine Grenze ziehen. Aber das ist repräsentativ für die Art und Weise, wie die Grünen Andersdenkende verfolgt haben, wegen Lappalien, Schwachkopf, Kopf an die Decke gestoßen und so weiter. Lisa Paus hat sich geäußert, da gibt's ja Sachen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, ihr wisst ja genau, was ihr noch sagen dürft. Da gerät man unter Verdacht, weil man etwas Zulässiges sagt. Das passt ja alles ins Bild. Und das Verfahren, das habe ich der Staatsanwältin dann auch erklärt, habt ihr eigentlich irgendwas gelernt in eurer Ausbildung? Und das liegt da jetzt seit, ich glaube, ein Dreivierteljahr rum. Es gab eine Anfrage bei Frau Baerbock, ob sie Strafantrag gegen mich erstellen wollte. Das hat dann ihre zuständige Abteilung der Grünen gesagt, nö, möchte sie nicht. Also eine Ministerin, eine ehemalige, die 800 Mal Leute angezeigt hat. Aus welchen Gründen? Ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, bei mir wagt sie es nicht. Ich glaube nicht, dass sie das bewogen hat. Sie hat einfach gesagt, nein, ich will keine Strafanzeige stellen. Das liegt jetzt immer noch seit 9 Monaten oder 12 Monaten bei der Staatsanwaltschaft Hamburg um was. Hallo, Hamburg, holt euch mal die Akte und macht mal euren Job. Normaler Bürger, der jetzt ein Jahr diesem Prozess ausgesetzt ist, da gibt's ein Strafverfahren, der muss halt zum Staat, muss halt zum Anwalt laufen. Ich kann es ja selber machen. Solche Sachen erst recht. Andere Sachen vielleicht nicht. Wenn ich mal hier mich zu anderen Straftaten durchringen sollte, dann müsste ich vielleicht
eine Strafverfahren. Wenn du die Gegenstände wieder auspackst.
Ja, oder was auch immer, ne? Dann braucht man vielleicht einen. Aber ein normaler Bürger, der kriegt ein Schreiben von der Polizei, dann kommt da was von der Staatsanwaltschaft und der ist natürlich eingeschüchtert. Oh, habe ich da was geschrieben, was unzulässig sein könnte? Und dann läuft das Verfahren. Läuft das eigentlich immer noch, dein Strafverfahren? Ja, ja, läuft immer noch. Der Prozess, also nicht der Gerichtsprozess, sondern das Verfahren, das hat schon eine einschüchternde Wirkung. Es gab ja auch viele Verfahren, die sind eingestellt worden. Pinocchio in Heilbronn, da hat jemand zu Friedrich Merz Pinocchio gesagt, da gab es ein Ermittlungsverfahren. Das war sehr lustig, weil mich dazu die Welt interviewt hat. Nee, nicht dazu, sondern vorher, als Merz sich mit Adenauer verglichen hat und uns alle wissen ließ, dass er es schwerer habe als Adenauer. Er hat recht, wenn er seine Fähigkeiten ins Verhältnis stellt zu den Anforderungen und Adenauers Fähigkeiten im Verhältnis zu den Anforderungen, weil Adenauer eben größere Fähigkeiten hatte als Merz. Wie groß die sind, schwindet ja vor unseren Augen das Restvermögen. Wie dem auch sei, ein normaler Bürger wird dadurch eingeschüchtert und sagt dann beim nächsten Mal, lass ich's lieber. Na, also Pinocchio hatte ich erwähnt, weil das wurde auch eingestellt. Aber erstmal gibt's ein Strafverfahren gegen dich, das stand sogar an der Zeitung. Und mit der Staatsgewalt konfrontiert zu werden, auch wenn dann nachher nichts dabei rauskommt, ist trotzdem ein Erlebnis, das man nicht haben möchte.
Du hast es gerade schon angesprochen, Stefan Niehoff, der ist ja jetzt leider auch verstorben. Dieser Fall hat es ja in Deutschland überhaupt erstmal so öffentlich sichtbar gemacht, in welcher Breite solche Verfahren laufen. Wegen Lappalien, du hast gerade diese ganzen Fälle schon angesprochen, Pinocchio, es kommt ja jede Woche jetzt auch ein neuer heraus. Und man hat aber doch das Gefühl, man kratzt da ja nur so an der Oberfläche. Man weiß ja gar nicht, wie viele solcher Verfahren gibt es wirklich. Und wie du ja auch gerade gesagt hast, jedes Mal ein einfacher Bürger, der ist ja für sein Leben lang eingeschüchtert, nie wieder irgendwas im Netz zu posten. Weil wer nimmt es schon gerne hin, Post von der Staatsanwaltschaft zu bekommen?
Ja, nicht jeder Bürger, aber natürlich, wenn man davon liest. Es ist ja nicht, man muss nicht nur selber betroffen sein, sondern wenn man davon jetzt regelmäßig liest, es gibt ja, Bolz war ein großes Thema, Zitzelmann ist auch kürzlich in den Medien aufgetaucht, ich weiß nicht, da ging es um einen historischen Vergleich, der historisch war, nicht politisch historisch, der vollkommen zulässig war, absurd geradezu, ich weiß nicht, was aus dem Verfahren
wurde. Er hat sogar, glaube ich, Putin verglichen, es war also ein Putin
mit Hitler, ne? Ja, genau, also vollkommen abwegig, die Leute geraten außer Rand und Band. Aber es muss nicht nur sein, dass man selber Opfer wird dieser Strafverfolgungsmaßnahmen, sondern auch, dass man davon liest, dass ständig Aktionstage gibt es dann ja auch gegen Hass im Netz. Wenn ich Hass schon höre, sträuben sich mir die Nackenhaare. Oder Hass und Hetze, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Straftaten sind Straftaten, alles andere ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Also wenn man dann davon liest und sieht, ah, der hat was gepostet, da kamen sie morgens um 6, ist eingestellt worden, aber möchte ich die jetzt bei mir im Haus haben? Ich hatte mal vor langer Zeit wegen eines Mandanten, der wegen irgendwas unter Verdacht stand, eine Hausdurchsuchung bei mir. Damals, ich weiß nicht, ob das überhaupt rechtmäßig war, diese Hausdurchsuchung habe ich aber damals nicht angegriffen. Das ist ein Erlebnis, das wünsche ich niemandem, wenn die Polizei da kommt. Die waren ganz nett und freundlich, aber wühlen ja an deinen ganzen Sachen rum, das ist ekelhaft. Ich will es nicht mit einer Vergewaltigung vergleichen, weil es ein völlig anderes Level ist, aber es ist so das in deine Intimsphäre, Privatsphäre eindringen und da gehen sie jetzt aber nicht ran, machen deine Schubladen auf, gucken überall rein, das ist widerlich. Manchmal wollen sie ja nur das Handy haben und dann freuen sich die drei Staatsanwälte in Göttingen, die in dem berühmten Porträt in 60 Minutes gezeigt wurden. Dann ist der Bürger schön zusammengeschissen, da schicken wir mal unsere Truppen rein. Nächstes Mal passt du auf, Freundchen. Und geilen sich daran auf. Was sind das für Menschen? Wenn die sagen, da wurde jemand in seiner Sexualität zum Beispiel als Frau übel beleidigt und beschimpft, da habe ich jedes Verständnis dafür, dass man da sagt, hier ist jetzt meine Grenze, pöbeln, ein Bier und dann wird rumgenölt über irgendeinen Politiker, come on, lass es stecken. Aber dann irgendwo ist auch die Grenze der Menschenwürde berührt. Das geht dann einfach nicht und da muss man dann auch draufhauen, finde ich. Dann, also wenn es so wirklich krass wird. Aber nicht jede kleine Beleidigung wie Arschloch muss jetzt. Haben wir keine anderen strafrechtlichen Sorgen in diesem Land? Ich glaube, wir müssen nur in die Zeitung schauen, um zu sehen, dass die Allokation von Ressourcen völlig deplatziert ist. Und das wird angeheizt durch Personen wie Frau Strack-Zimmermann, die 2000 Anzeigen erstattet hat, soweit ich weiß. Jedenfalls weit mehr als alle anderen und daraus auch ein privates Geschäftsmodell gemacht hat, indem sie Geldentschädigungen abkassiert, um mehr zu verdienen wahrscheinlich als im Parlament. schrecklich und das würden die Liberale sein, aber nur dem Namen nach.
Mhm. Wo würdest du sagen, kommt jetzt die größte Gefahr eigentlich her für die Meinungsfreiheit? Weil früher, würde ich ja sagen, waren deine größten Gegner eher diese Plattform aus Amerika, gegen die du oft vorgegangen bist, gegen die du auch oft gewonnen hast. Jetzt kommt es ja vom Staat, aber ist es die EU, ist es die Bundesregierung, sind es diese Razzien oder sind es sozusagen diese neuen Social-Media-Richtlinien, Gesetzgebung? Wo kommt da die eigentliche Gefahr her?
Naja, also um das klarzustellen, rein der Fakten wegen, ich habe nicht überwiegend gewonnen, sondern weit über 95% der Verfahren gegen Social Media gewonnen. Das kann man nun so lesen, der gibt jetzt mit seinen Prozesserfolgen an, ja, das tue ich auch gern, denn ich war auch der Erste, der jemals eine einstweilige Verfügung gegen Facebook errungen hat und darauf bin ich sehr stolz. Aber die Rechtsverteidigung dieser Großkanzleien für die Plattform damals war auch so unterirdisch. So wirklich, die wollen das, glaube ich, gar nicht schreiben, den Blödsinn, den sie da zu Papier bringen. Ich habe mal ein Video gemacht, da hatte ich einen 40 oder 50 Seitenschriftsatz. Den habe ich so, ich habe dann aufgeschrieben in der Erwiderung, dass ich für die ersten 35 Seiten 2,5 Minuten gebraucht habe. Weil man alles schon 20 Mal bekommen hat. Man hat es schon mal gelesen, da steht wieder derselbe Textbaustein drin. Ich glaube, sie werden dann von den Konzernzentralen gezwungen, den Blödsinn zu schreiben. Aber wenn ich Anwalt bin, noch ein bisschen Achtung vor mir und meinem Job hat und meinem Ruf vor Gericht. Und ich habe das schon 5-mal verloren mit derselben Begründung. Und dann schreibe ich zum 6. Mal denselben Bullshit auf, wo das Gericht sagt, nein, nein, nein. Und man hat es auch noch in der Berufung verloren. Und dann schreiben die das alles nochmal auf und nochmal auf. Dann kann man also den großartigen Prozess erfolgen. Dann kann man auch sagen, das ist jetzt dann keine so tolle Leistung mehr, sondern eher schreib das, was du letztes Mal geschrieben hast, gewinnst du trotzdem. So. Die Plattform waren natürlich erst die großen Gegner, weil die waren, wie Mark Zuckerberg mal gesagt hat in einer Anhörung im US-Kongress im Rechtsausschuss zu Ted Cruz. Ich versuche das dann mal schnell zu übersetzen. Also Facebook ist angesiedelt im Silicon Valley und das ist ein extrem linker Ort. Also auch die politischen Überzeugungen dort. Damit hat er praktisch auf die Frage, ob konservative Inhalte mehr gelöscht würden als andere, gesagt, ja, ist auch ein bisschen damit begründet, wo der Laden sitzt und wie die Leute da drauf sind. Das war auch so. Ich habe das ja gesehen anhand der endlosen Zahl von Fällen, die mir auf den Tisch gekommen sind. Und das war auch bei X so. Und das war auch bei YouTube so. Dann kam Elon Musk. Und da haben wir jetzt ja gerade so ein wunderbares Erweckungserlebnis oder wie man das nennen will, dass Linkspartei und Grüne und SPD in gleichlautenden Phrasen gesagt, wir gehen jetzt hier weg. Hier sagen sie uns nämlich, dass wir, ne, also wir bekommen Gegenwind. Wir bekommen andere Positionen. Sie versuchen das damit zu was, nach rechts abgerutscht oder so.
Ja, ja.
Das ist ja in einer Weise.
Rechtsextrem.
Es ist ja. Es ist in einer Weise grotesk und absurd. Ich weiß, kann das gar nicht mehr in Worte fassen. Die ganze Welt ist auf X. Von Khamenei bis zu Donald Trump. Jeder ist da. Jede Regierung, jedes Ministerium, jede Zeitung, alle sind da. Alle Politiker, jeder ist da. Das ist ein unglaublich wichtiger Informationskanal. Natürlich sind da auch Leute, die nicht der Meinung der Grünen sind und noch mehr Leute, die nicht der Meinung der SPD sind. Und das können diese Leute offenbar nicht ab. Man wehrt sich gegen Bullshit oder falsche Argumente, indem man ein besseres Argument vorbringt. Die jammern und laufen weg. Sie kneifen und lassen X stehen. Es gab schon viele übrigens, die gesagt haben, wir gehen da weg. Und dann auch noch in einer konzertierten Aktion, wie peinlich. Denn führende Politiker, Hasselmann, Dröge, also jedenfalls führend aufgrund ihrer Funktion bei den Grünen, ansonsten muss man mit dem Begriff vielleicht etwas zurückhaltender sein, da mit einem Textbaustein, den sie dann alle, es ist so schlimm bei X, wir gehen jetzt weg, wir gehen zu Blue Sky, wo kein Mensch ist.
Ja, ja, klar. Das ist aber auch Schuss ins eigene Knie für die.
Niemand. Und News hat sich jetzt ja ein Counter geöffnet vor ein paar Tagen und sofort 10.000 Mal geblockt. Das zeigt ja die Diskursfähigkeit dieser Leute. Sie entleiben sich selber in ihrer Armseligkeit und in ihrem. Sie haben keine Argumente mehr. Sie verlieren den Diskurs in die öffentliche Debatte und laufen weg und gehen dann in eine kleine Mini-Bubble. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestätigen sie sich dann selbst, dass sie recht haben. However. So war das früher bei Facebook und YouTube und X auch. Dann kam der Retter Elon Musk und hat diese Plattform befreit und damit auch den politischen Diskurs in Social Media, war sozusagen der Vorreiter. Es kann ja überhaupt keine Rede davon sein, was diese Leute da fabulieren, dass sich die Plattform jetzt in irgendeiner Weise politisch positioniert hätte. Elon Musk macht das, darf er ja natürlich auch. Zuckerberg hat auch ein Facebook-Profil, wo er machen kann, was er will. Jetzt hat ein Milliardär, die neuesten Zahlen sind, glaube ich, gerade rausgekommen, wie viele Milliarden er hat durch SpaceX, ist wahnsinnig, 600, 700 Milliarden.
800 Milliarden,
wow. Da muss man, ich hätte dafür erstmal Respekt. Der kommt aus Südafrika und ist jetzt der reichste Mann der Welt. Frau Dröge und Frau Hasselmann leben vom Staat und können nichts. Dass die sich jetzt darüber, oder Herr Habeck hat sich auch darüber aufgeregt und gesagt, es ginge nicht an, dass Milliardäre diese Plattform jetzt besitzen. Ja, sollen dann nur 100 Millionen haben, dann ist besser. Das ist völlig egal, wie die Vermögensverhältnisse des Eigentümers sind. Wem gehören denn Tageszeitungen in Deutschland? Springer gehört BlackRock zum Teil, der Süddeutsche Verlag, ich weiß nicht, wer dahinter steckt, dann die Matzer-Gruppe, der SPD, die haben Anteile an sehr, sehr vielen Zeitungen. Es kommt letztlich darauf an, was da steht. Und dass man sich an die Gesetze hält und nicht, ob der Eigentümer 100 Millionen oder 100 Milliarden hat. Aber für die linken Kampfpatrouillen ist natürlich viel Geld immer schon ein Verdacht. So, dann kam Musk, hat X befreit, dann kam Trump und dann hat plötzlich Facebook die Faktenchecker abgeschafft. Schönen Gruß an Korrektiv, hallo David Schraven.
Den könntest du auch, bestimmt zu,
den könntest auch mal einladen. Den könntest du auch mal einladen, wenn es dann
ja,
auch
gerne. Ist jederzeit willkommen.
Das ist so ein Simultan-Dolmetscher, der allerdings bestimmt, weil das Ruhrpott-Idiom ist doch sehr dominierend. Da muss man schon genau hinhören. Die Faktenchecks wurden abgeschafft, diverse Faktenchecks vom Korrektiv haben wir gerichtlich verbieten lassen, vom Oberlandesgericht Karlsruhe, die meisten, weil da Meinungen gecheckt wurden. Ne? Darauf liegt Korrektiv großen Wert. Ein Urteil ergehen gegen Korrektiv, die anderen Urteile alle ergehen gegen Facebook wegen Korrektiv-Faktenchecks. Ich weiß nicht, ob Korrektiv meint, dass sie den Prozess gewonnen hätten. Die Chancen sind ungefähr so, als wären sie in der Lage, einen journalistisch vernünftigen Bericht zu verfassen. Und das ist, glaube ich, nach allem, was man so erlebt hat, nicht sehr hoch.
Was ich mich dann frage, ist ja eigentlich, weil jetzt wird ja so gesagt, naja, die Meinungsfreiheit ist doch alles gar nicht so schlimm. Was wäre eigentlich los, wenn Trump diese Wahl nicht gewonnen hätte, wenn Musk X nicht gekauft hätte? Also wie sehr sehen diese Plattformen heute aus? Weil das war ja schon bei Facebook zumindest zwischenzeitlich so, dass da so grotesk viel weggelöscht wurde, was irgendwie vermeintlich nur falsche Buzzwords oder so hatte, dass ja dann dieser Dialog oder dieser Diskurs auf Social Media, wie wir ihn jetzt kennen, gar nicht mehr existieren wird, oder? Wie siehst du das?
Das ist rein spekulativ und das wissen wir alle nicht, wer dann die Wahl gewonnen hätte. Wenn Trump nicht gewonnen hätte, Kamala Harris gewonnen. Das mag ich mir gar nicht ausmalen. Aber man weiß ja aus Zeiten der Biden-Administration, auch aus Prozessen in den USA, dass da massive Eingriffe seitens der Administration stattfanden. Die haben da angerufen und haben gesagt, löschen. Besonders in Corona haben gesagt, das musst du löschen, das. Also sie haben da direkt Eingriff in ein freies Medium und einen freien Hosting-Provider. Ist ja keine Zeitung, sondern nur eine Plattform. Aber haben da angerufen und massiv Einfluss darauf genommen, was da veröffentlicht wird. Es gab bei YouTube allgemeine Geschäftsbedingungen, ob die da immer noch drin stehen oder nicht, weiß ich nicht, weil sich wirklich die Beschwerden bei mir, bin ich auch ganz froh, das ist eine Geschichte der Vergangenheit, jetzt Inhalte freizuklagen auf Social Media, das habe ich einmal gemacht, habe den Boden dafür bereitet in Deutschland und nun können das andere machen. Ich wende mich jetzt anderen Sachen zu, aber damals jedenfalls stand da drin, das hat auch die damalige CEO Wojciechowski in einem Interview mit CNN gesagt, wir lassen nur Covid-bezogene Inhalte zu, die in Einklang stehen mit dem, was die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt oder andere staatliche Behörden wie das Paul-Ehrlich-Institut. Das heißt, die WHO, das muss man immer noch hinzusagen, ist eine Regulierungsbehörde der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen sind kein demokratisch legitimiertes Gremium, da sind überwiegend Staaten, die nicht demokratisch sind, Hybridsysteme, totalitäre Staaten und so weiter. China, Russland, Nordkorea, Iran, alle sind sie da und die Mehrheit ist eben, die Minderheit des Demokraten ist pure Demokratie. So ein Organismus hat eine Regulierungsbehörde, die WHO, und die entscheidet dann, was man in Deutschland über Covid sagen darf. Das ist ja pervers. Erlaubt ist, was der Staat dir zu sagen erlaubt, hießen diese AGB bei YouTube. So sah es damals aus. Natürlich sind diese Regeln unwirksam. Erstmal denken aber viele Richter dann auch, wenn sie das erste Mal damit, die denken dann gar nicht diese zwei Schritte weiter. Das hat zum Beispiel das Landgericht in Chemnitz, hat in einem der katastrophalsten Urteile, die ich je bekommen habe, habe ich erst in der ersten Instanz verloren. Das OLG Dresden, sehr guter vierter Senat, Pressesenat, hat dann anders entschieden und YouTube auch noch 100.000 Euro Ordnungsgeld aufgebrummt, weil die gesagt haben, wir müssen erstmal 3 Wochen prüfen, ob wir das Video tatsächlich wieder online stellen. Nein, Ihr prüft nicht, ihr tut, was das Gericht euch sagt. Und das haben sie auch noch in dem Schriftsatz geschrieben. Man sagt ja nicht dem Gericht, ob ich euren Kram da jetzt beachte, da gucken wir selber erst nochmal nach. Also das war der Zustand vorher. Und dann kam Trump und dann trat eine völlige Wende ein und eben auch Abschaffung der Faktenchecker. X macht das ja hervorragend mit Community Notes, wo jeder Nutzer dann was schreiben kann. Das wird dann zusammengefasst. Da findet ganz schnell, wenn da einer Unsinn schreibt, eine Korrektur statt. Ja. Die ist sicher nicht schlechter als Wikipedia, was eher von der anderen Seite der Medaille immer vorgelegt wird, weil sie dieses System total durchwirkt haben und im Griff haben, die linke Seite der Medaille. Wikipedia ist ja keine neutrale Plattform. Tom Wolf hat mal irgendwann gesagt, ab und zu stimmt auch mal was da drin steht. Mhm. Und das OLG Stuttgart sagt, nur weil das hat keinerlei Beweiskraft in einer obergerichtlichen Entscheidung. Wenn was in Wikipedia steht, bringt es den Beweis nur dafür, dass es in Wikipedia steht, aber nicht dafür, dass es richtig ist.
Du hast es gerade schon angesprochen, diese Anrufe aus der Biden-Administration bei den sozialen Netzwerken. Das Gleiche ist jetzt auch letztens aufgedeckt worden, auch für Europa, also dass die EU-Kommission ganz Ähnliches gemacht hat. Was spielt eigentlich sowas eine Rolle? Weil man sagt ja dann immer, oh, das ist die freie unternehmerische Entscheidung dieser Plattform, diese und jene Inhalte zu löschen. Aber wenn es dann quasi im Hintergrund Druck gibt von der Regierung, dort eigentlich systematisch Covid-Falschinformation war jetzt das letzte große Beispiel, quasi einfach runterzunehmen, ohne ja gerichtliche Beschlüsse und so weiter.
Naja, die EU ist ein Organismus, der in vielerlei Hinsicht problematisch ist. Die können wir die ganzen Themen, ne? Die Themen sind umfangreich. Im Hinblick auf Meinungsfreiheit und Eingriff auf Plattformen muss man sich ja nur anschauen, dass jetzt eine 120 Millionen Geldbuße, die wird angegriffen, gegen X verhängt wurde, gegen die anderen nicht. Weil die blauen Häkchen nicht blau genug waren. Irgendein völliger Unsinn. Es ist eindeutig, und es fing auch schon zu Zeiten des früheren Kommissars Thierry Breton an, der Drohbriefe an Musk geschrieben hat, in Zusammenhang mit dem Interview, das er mit Trump auf X führen wollte und mit dem Interview, das er mit Weidel auf X geführt hat. Da hat die Kommission gesagt, pass schön auf, Freundchen. Wenn du europäische Gesetze verletzt, dann knallt's. Jetzt ist eine Milliardenstrafandrohung gegen Meta steht im Raum wegen der Altersverifikation. Da hat Frau von der Leyen ja eine App vorgeschlagen, ein IT-Fiasko, auch noch mit der Behauptung, ja, man könne nicht herausfinden, wer das sei. Jedes Gerät hat eine ID. Mhm. Und wenn man sich da identifizieren muss mit Pass, dann hätte die EU eine Infrastruktur geschaffen, mit der man das Informations- und Äußerungsprofil eines jeden Bürgers komplett wie ein totalitärer Staat überwachen könnte. Davon konnte die Stasi nur träumen. Aus Schutz unserer Kinder, lieber Max. Also kann man natürlich moralisch nicht dagegen sein, dass Frau von der Leyen eine Stasi-artige Kontrollinfrastruktur implementiert und dann auch noch sagt, wir stellen den Open Source Code ins Netz, damit sich Iran, Nordkorea und alle anderen dann auch noch daran bedienen können. Ich weiß gar nicht, wie tief man moralisch und sonst wie sinken kann. Ich glaube, Frau von der Leyen ist eine gute Benchmark. Wenn man da angekommen ist, dann ist man unten angekommen.
Ja, lass uns doch über dieses Thema sprechen, weil das kommt jetzt auch in Deutschland ganz groß. Anfang des Jahres Daniel Günther, die Günther-Affäre mit News und so weiter. Und jetzt äußert sich auch der Kanzler wieder regelmäßig mit so Sätzen wie, ich möchte Klarnamen im Internet sehen, ich möchte wissen, wer sich da zu Wort meldet. Ich muss das ertragen, ich kann es nicht ändern. Ich finde es bedauerlich, es vergiftet einen Teil des politischen Klimas in unserem Land.
Es steht nirgendwo geschrieben, dass man das politische Klima nicht vergiften darf. Ist das Rechts ein Rechtsbruch? Steht Vergiftung des politischen Klima in irgendeinem Gesetz? Das mag ein Anliegen sein, wenn man den zivilen Diskurs möchte. Ob er dann mit seiner Stadtbildäußerung dem gerecht geworden ist, weiß ich nicht. Und vielen anderen Äußerungen finde ich auch gar nicht schlimm. Das gehört dazu, dass ein bisschen Stimmung in der Bude ist. Strauß und Wehner, Strauß und Kohl und so weiter. Kohl und Brandt, man muss sich das auf Videos mal angucken, als Brandt plötzlich ausrastet und über Geißler spricht. Ein Hetzer! Der Schlimmste seit Goebbels im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Natürlich Blödsinn, aber man denkt, wenn man das sieht, wow, damals ging es ja noch richtig zur Sache. Also, was Friedrich Merz da redet, ist verfassungsrechtlicher Dilettantismus. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit steht nicht unter dem Vorbehalt, dass man seinen Pass in die Kamera hält oder seinen Ausweis und sagt, ich bin das, das bin ich, ich kann nicht anders wie Luther vor der Kirche. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit gibt nicht das Recht, aus der Anonymität heraus Straftaten zu begehen, aber man muss nicht sein Namensschild hinhalten. Es ist keine Vorbedingung der Ausübung dieses Grundrechts, also ist Klarnamenpflicht glasklar verfassungswidrig. Es ist auch hochproblematisch. man arbeitet irgendwo, man äußert sich politisch, dann sieht der Arbeitgeber das, dann legt er ein Profil an, was man wo gesagt hat. Whistleblower, die was posten wollen. Wenn jemand ein Iraner ist in Deutschland, kriegt Informationen aus seinem Heimatland, veröffentlicht die hier. Was von unglaublicher Bedeutung sein kann für die Information der Öffentlichkeit, für die Information der Medien, der steht dann da mit seinem Klarnamen. Ich weiß nicht, wie lange der dann noch zu leben hat. Ich vertrete einen IDF-Sniper, einen Scharfschützen der IDF, der gegen diverse deutsche Medien, auch gegen den Guardian, eine englische Zeitung, vorgeht. Die englische Zeitung hat ihn mit vollem Foto, nicht gepixelt, und mit vollem Namen gezeigt. Er war nie am Ort des Geschehens. Angeblich hätte er Zivilisten erschossen. Das haben die aus einem Missverständnis heraus recherchiert. Da hat auch Paper Trail mitgemacht und der Spiegel hat darüber berichtet und das ZDF hat darüber berichtet. Die nehmen wir uns alle der Reihe nach vor. Es gibt eine Unterlassungserklärung vom Guardian zu diesem Sachverhalt. Die Jerusalem Post hat darüber berichtet. Deutsche Zeitungen haben eine einstweilige Verfügung bekommen. Dessen Name wird jetzt verwendet in Social Media, bei Meta, bei TikTok, weil Leute diese Berichterstattung genommen haben und sie dann weiterverbreitet haben, obwohl sie beim Guardian verboten war. Der Name ist jetzt überall. Der Mann ist in Lebensgefahr natürlich, wenn ideologische Israel-Antisemiten ihn irgendwo auftreiben. Der war gar nicht am Ort des Geschehens. Das hat die IDF bestätigt. Das haben die Person, die eine Aussage gemacht hat, aus der der Guardian einen fehlerhaften Rückschluss geschlossen hat, bestätigt, war da gar nicht. Aber sein Name, sein Foto ist jetzt 100.000-fach in Social Media verbreitet, Abrufe in großer Zahl in deutschen, auf deutschen Accounts, auf ausländischen Accounts. Da steht der Name jetzt. Man kann sich daraus, wenn man das extrapoliert, vorstellen, was passiert, wenn man unter seinem tatsächlichen Namen irgendwo dann in einen falschen Zusammenhang gerät. Das bedeutet dann eben auch, das ist jetzt kein Whistleblower, aber das ist jemand, der durch seinen Klarnamen in Lebensgefahr gerät. Wenn ich da, wie du, wir sind mit unserem Namen online, aber nicht jeder muss ein Held sein. Und die ganze Historie der Anonymität, da können wir zurückgehen in die Gründungsgeschichte der USA, als Hamilton, Madison und so weiter. Die berühmten Federalist Papers kennt in Deutschland niemand, wird hier nicht gelehrt, aber das sind so die Gründungsdokumente der amerikanischen Republik. Da ging es richtig hart zur Sache damals in der Debatte. Da haben sie gesagt, wir schreiben das unter Publius, anonym, nicht unter unserem Namen, weil wir wollen, dass das Argument im Mittelpunkt steht. Manche sagen dann, ja, natürlich, du sagst jetzt anonym, damit du rumpöbeln kannst. Ja, aber das Argument ist dasselbe. Also, man fokussiert sich dann auf das, was gesagt wird und man muss nicht seinen Namen nennen.
Ja, bis vor kurzem war es ja noch üblich, dass Medien ohne Namen veröffentlichen.
Ja,
Economist ist ja bis heute so, glaube ich.
Ja, der Spiegel hat das ja auch, die haben das jetzt auch schon vor einiger Zeit abgegeben, aber über Jahrzehnte hat der Spiegel keinen Namen drunter gehabt. Und was Friedrich Merz da will, ich will wissen, mit wem ich es zu tun habe. Herr Nierhoff hatte, glaube ich, auch einen anderen Namen und es war trotzdem möglich, morgens um 6 seine Bude zu stürmen und das ist bei vielen anderen auch gelungen. Das kann man ja ermitteln. Man soll die Justiz ein bisschen besser ausstatten, aber vielleicht nicht unbedingt für die Verfolgung von Meinungsäußerungen.
Ja.
Friedrich Merz, das ist wirklich beklagenswert, wie ahnungslos er da irgendwelche Forderungen aufstellt, ohne eine Ahnung zu haben, wovon er eigentlich redet und welche schwerwiegenden potenziellen Konsequenzen das hätte. Und nicht jeder Bürger muss ein Held sein und sagen, ich meine dies und so heiße ich. Er kann es auch sagen aus der Anonymität heraus. Kritik üben ist erlaubt, Straftaten sind nicht erlaubt. Und das ist unabhängig davon, ob man das mit seinem Namen oder mit einem Logo macht.
Jetzt kommt ja diese große Welle Klarnamenpflicht und dann insbesondere auch diese Altersbeschränkung ab 16 erst soziale Netzwerke. Da wird ja aber auch die technische Grundlage oder muss dann geschaffen werden für so eine Klarnamenpflicht, also für eine Verifikation jedes Nutzers. Was kommt auf uns zu? Weil das ist ja gerade fast schon Konsens, wenn man so will, in der Regierung und so weiter, dass das eigentlich in irgendeiner Form kommen soll.
Frau von der Leyen hat sich auf die Bühne gestellt und erstmal natürlich den Kinderschutz. Frau von der Leyen interessiert der Kinderschutz nicht. Sie will eine Infrastruktur schaffen, die es möglich macht, den Bürger in seinem äußerungsrechtlichen Bewegungsprofil zu erfassen. Das will sie. Sie will die Macht der Plattform einschränken. Sie will die Plattform durch Administration, durch Regulierung kleinkriegen. Sie will einen Schalter haben, wo sie abschalten kann. Das steht ja auch schon im Digital Services Act drin. Und in demselben Auftritt, als sie auf der Bühne stand, gesagt, ja, wir haben hier eine ganz tolle App, ein IT-Fiasko, die haben sie nach 2 Minuten gehackt, aber das ist ja ein anderes Thema. hat sie auch dann also den Kinderschutz in den Mittelpunkt gestellt und die Eltern insbesondere angesprochen. Also, wir tun ja auch was für die Kinder, wir tun ja was für die Eltern. Was nicht ganz logisch ist, wenn man die Erziehung den Eltern überlassen will, in derselben Ansprache, gleichzeitig aber die Regulierung durch die EU übernehmen will, das heißt die Verantwortung der Eltern den Eltern wegnehmen will. Das ist Aufgabe, ob Kinder wie, und ich meine, das ist ein harter Kampf. Das kriege ich ja aus meinem Umfeld mit. Mhm. Wenn die Gören ein Handy haben, dann ist da Hardcore. Ne? Das ist, die sagen dann, also die hacken sich rein in die Handys und also denen ist jedes Mittel recht, damit sie wieder ran können und irgendwie rumzocken können, so heißt das, glaube ich, heute. In der präpubertären Phase. So, das ist schon eine Herausforderung für die Eltern, aber es ist eine Erziehungsaufgabe, nicht Aufgabe des Staates. Dass der Staat die Eltern bevormundet und sagt, ab wann dürfen deine Kinder bei Social Media rein? Daniel Günther, die Lichtgestalt der Christdemokraten, lebt ja in einem Bundesland, in dem man ab 16 Land, wählen darf. Mhm. Das ist, hat nicht er zu verantworten, das war in einer Administration, bevor er Ministerpräsident wurde, aber dennoch, er ist Ministerpräsident, er könnte es auch wieder abschaffen. Also in Schleswig-Holstein darf man ab 16 wählen, aber genau bis zu dem Zeitpunkt, wo man wählen darf, darf man sich nicht in Social Media informieren, denn der Spiegel ist da, die Süddeutsche ist da, Apollo ist da, News ist da, Axel, Tichy, ne? Alle möglichen Medien sind dort, die einem die Möglichkeit geben, sich über politische Sachverhalte zu informieren. Das wird also weggeschlossen. Wie sollen die sich dann eigentlich informieren, die Kids, wenn sie mit 16 wählen? Die gehen noch nicht los und kaufen sich am Wochenende die Süddeutsche. Lass mal gucken, ach, die haben ja gar kein oder die Kieler Nachrichten, naja, oder so. Das ist ja auch journalistisch schon so ein bisschen wackelig, ne, was da drin steht, sehr staatsnah und so weiter. Das glaube ich auch die SPD daran beteiligt, an die Kieler Nachrichten.
Also Matzak,
ich glaube, Matzak ist da auch dabei und Lübecker Nachrichten dann wohl auch. Bin nicht ganz hundertprozentig sicher. Also ich sage es unter Vorbehalt. Und dann haben die da die Kieler Nachrichten, die haben ja vielleicht, auch online dürfen sie ja nicht. Wie sollen die sich eigentlich informieren und dann wählen? Mama, wen so, das ist, ich meine, das ist, denken diese Menschen.
Fernsehen gucken darf man noch.
Ach so, ja, gut. Aber auch der Schleswig-Holstein-Anteil der Tagesschau ist nicht so, dass man sich da als 16-Jähriger ein profundes Urteil darüber bilden kann, ob man tatsächlich noch einmal Daniel Günther wählt oder ob man es besser lässt, weil wir so einen, eine Person, die Medien verbieten will, die Medien beschimpft und beleidigt, zu feige ist vor Gericht dafür, gerade zu stehen und sagt, das habe ich ja als Privatmann gesagt, der falsche Tatsachenbehauptungen aufstellt. Ob man den als Ministerpräsident haben will in einem Land, das auch sonst nicht so doll performt, muss jeder 16-Jährige dann selbst entscheiden.
Ja. Aber trotzdem ist es ja so, dass obwohl wir diese ganze Aufregung hatten mit dem Fall Niehoff, wo ja alle sich davon distanziert haben, selbst Ricarda Lang und so, trotzdem ist CDU, SPD, also in diesem Parteispektrum, man sich einig ist, dass man jetzt noch weiter diese Einschüchterungseffekte und so weiter in Kauf nehmen möchte und einfach so Social Media weiter einschränken möchte, die Meinungsfreiheit in Social Media weiter einschränken möchte. Da ist man sich ja irgendwie einig, oder?
Ja, ja, klar. Der Hintergrund ist ganz einfach. Die Machtkritik entfaltet sich nirgendwo mit einer solchen Vehemenz wie in Social Media. Und nirgendwo ist es möglich, nehmt euch, nehmt News, nehmt die Achse, nehmt Tichy, nehmt andere Medien, die hohe Ben Unscripted, das ist nur nicht so ein politisches Format, aber Millionenabrufe jetzt mit einem politischen Gast. Davon kann der Spiegel nur träumen. Die hatten, glaube ich, eine Hells Angels Reportage, ist das höchste, hatten 2 Millionen Abrufe. Ich bin mir den Zahlen nicht ganz sicher, aber es gibt teilweise neue Akteure, die dort eine Reichweite erlangen. Nicht jeder ist jetzt journalistisch toll, ist aber ganz egal. Solange sie sich im Rahmen der Gesetze und von Artikel 5 bewegen, können sie da machen, was sie wollen. Und sie haben eine enorme Reichweite und sind häufig regierungskritisch. Und das mag man natürlich, wenn man zu den Machteliten gehört, nicht so gern. Da hat man sich dann irgendwie damit abgefunden, mal seid ihr dran, mal sind wir dran. Mhm. Und das bleibt dann aber alles unter uns. Wenn dann aber plötzlich eine Attacke aus einer anderen Ecke kommt, die man nicht mehr beherrschen kann, und die einem gefährlich wird. Und die, welchen Job soll Claudia Roth in der freien Wirtschaft haben? Oder Lars Klingbeil? Wer soll ihn wofür anstellen zu Bezügen, die ungefähr dem gleichkommen, die er jetzt in der Politik hat? Ich kann mir das schlecht vorstellen, dass es da irgendein Unternehmen gibt, das sagt, das ist der, oder Frau Baerbock. Ich meine, wer will denn Frau Baerbock freiwillig 10.000 Euro brutto zahlen? Sie kriegt wahrscheinlich viel mehr. Da gibt, ich glaube nicht, es sei denn, das ist ein ideologiegetriebenes Unternehmen, das glaubt, es kriegt dann Staatszuschüsse. Aber ein normales mittelständisches Unternehmen würde Herrn Habeck, Frau Baerbock oder Herrn Klingbeil nicht zu den Bezügen anstellen, die sie jetzt bekommen. Also muss man versuchen, sich diese Pfründe irgendwie zu sichern, die Machtstrukturen zu bewahren, und sie werden gefährdet durch Social Media. Und darum versucht man mit allen Mitteln, brutalen, rechtsstaatswidrigen Mitteln, das fängt an mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das fängt an mit hundert- und tausendfachen Strafanzeigen gegen Bürger wegen irgendwelcher Äußerungen. Das ist mit dem Digital Services Act auf EU-Ebene so. Das ist mit der Erwägung der Klarnamenpflicht und vielen anderen Sachen mehr. Dem Versagen der Strafjustiz auf den unteren Ebenen, die dann auch noch Urteile aussprechen, Durchsuchungsbeschlüsse unterschreiben wegen Schwachkopf. Da darf man keinen Durchsuchungsbeschluss unterschreiben. Da greift eins ins andere. Das ist teilweise fachliche Inkompetenz. Nehmen wir David Bendels 7 Monate Haft wegen des Schilds mit Nancy Faeser, ich hasse die Meinungsfreiheit. Ja, kann ja sein, dass die Verfassungsministerin das Schild, ich hasse ein Grundrecht, gehalten hat. Glaubt das jemand wirklich? Und es war Kritik an ihren Äußerungen, wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen, an ihrem Verbot von Kampakt, einer Zeitung, die unappetitlich, aber rechtmäßig ist, die gegen die nichts vorlag, strafrechtlich oder sonst wie. Dann kann man das so kritisieren, und da hat der Staat kracht, da greift er überall brutal zu. Und das passt alles in ein Gesamtbild. Plattformen regulieren, Plattformen abstellen können. Die Wahlen in Rumänien, da wurde angebliche Fremdrussland gesteuerte TikTok-Kampagne, war völliger Bullshit, kam aus Rumänien, hatte nichts damit zu tun. Die Wahlen wurden wiederholt. Wenn man sich das Gesamtgewebe anguckt, sieht man, dass der Staat Machtkritik, die über die Plattformen geschieht, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und auch solchen, die nicht mehr rechtmäßig sind, verbieten will. Es gibt noch weitere Beispiele an Regulierung und so weiter.
Was kommt denn da jetzt eigentlich noch wirklich auf uns zu? Weil wenn man jetzt auch, wir haben ja auch gerade schon über Brüssel gesprochen, da gibt es jetzt auch den Clash, sieht man immer so ein bisschen zwischen der US-Administration, die versucht noch irgendwie die Plattform zu schützen in Europa. Aber es scheint da jetzt eine große Agenda zu geben. Was kommt da? DSA, TTPA, man liest ja immer diese ganzen Beispiele.
Ja, ja, und die Abkürzung hört dann jemand und keiner weiß, was es eigentlich so genau ist und was da drin steht. Wenn man anfängt, sich mit dem DSA, in meinem Buch steht das ausführlich, ist ein langes Kapitel drin, weil ich dachte, es muss einmal in Deutschland irgendwo umfassend dokumentiert werden, was da eigentlich alles drin steht. Ja. Und das fangen wir jetzt besser gar nicht erst an, weil dann wird ja schwindelig.
Aber
es ist eine endlose, Regulierungskaskade, die der Kommission die Möglichkeit gibt, einfach mit so Floskeln wie schädliche Inhalte, Plattformen zu reglementieren und einzuschüchtern. Mit Milliardenstrafen bis zu 6% des Weltumsatzes. Jetzt gerade, hatte ich schon erwähnt, wurde Meta eine Milliardenstrafe wegen der Altersverifikation angedroht. Also TTPA ist die Regelung gegen politische Werbung, hat nichts mit politischer Werbung zu tun, sondern damit, dass du dieses Format beispielsweise wahrscheinlich nicht bewerben kannst oder Achtung Reichelt kann nicht mehr beworben werden, weil die Definition von politischer Werbung so ungenau ist, so vage, bewusst vage, dass die Plattformen alle gesagt haben, wir machen keine politische Werbung mehr, das ist uns zu riskant. Ja. Die Strafen, die potenziellen, sind viel zu hoch. Das halten wir nicht durch, da laufen wir große Risiken, dann verzichten wir lieber auf das Werbebudget. Und die Folgekosten sind natürlich auch enorm. Die Medien leiden drunter, die keine Reichweite kaufen können, die Firmen, die solche Sachen produzieren. Das sind natürlich auch Eingriffe in die Presse und Informationsfreiheit der Bürger. Denn jeder kann sein Presseprodukt auch bewerben, muss es bewerben dürfen, wird aber verhindert dadurch. Und natürlich ist das Ziel, dass neue Medien behindert werden. Und nicht etablierte Medien, die haben das nicht so sehr nötig.
Ja. Aber das Ziel scheint ja immer so ein bisschen zu sein, gar nicht genau zu regulieren, was die Plattform tun soll oder das irgendwie gesetzlich vorzuschreiben, sondern nur so Druckkulissen oder Drohkulissen aufzubauen mit diesen Geldern, damit die dann quasi so im vorauseilenden Gehorsam eigentlich selber anfangen, wahllos Sachen einzuschränken oder so. Oder?
Ja, das geschieht ja auch. Das haben ja auch die Plattformen haben ja alle öffentlich gesagt, wir machen keine politische Werbung mehr. Und es gab der US-Kongress hat Protokolle veröffentlicht, die sind auch in dem Buch hinten alle verlinkt, in dem man aus die E-Mail-Kommunikation zwischen den Plattformen und den Mitarbeitern der EU liest. Das ist also wie der Fürst, der seine Untergebenen anweist, was zu tun ist, sonst knallt's mit Geldbußen. Das ist keine Kommunikation auf Augenhöhe, sondern ununterbrochene Drohkulisse, von einem machttrunkenen Staat, der diejenigen, die es möglich machen, dass an ihnen Kritik geübt wird, einschüchtern und zurückdrängen wollen. Das ist nichts anderes als Machtkritik kaputt machen, um den Machterhalt derer, die das vielleicht nicht verdienen, in dieser Position zu sein, zu gewährleisten.
Ja, man muss sagen, es ist ja wirklich schon irre, was die versuchen, weil man kann das ja so ein bisschen runterbrechen. Es gibt ja bestimmte Parteien, die auf Social Media effektiv gar nicht den Fuß auf den Boden bekommen. Also das ist eben gerade, würde ich sagen, SPD und CDU. Also die Grünen, so, die haben dann schon wieder ihre eigenen Bubbles, aber das sind ja so die Parteien, die auf Social Media kaum stattfinden, jedenfalls auf X und so weiter, kaum, und Daniel Günther, insbesondere dieser Politiker-Typus. So. Und daher kommt jetzt wirklich die Idee, den Wandel der ganzen Medienlandschaft eigentlich irgendwie aufzuhalten, auszubremsen, umzudrehen und eigentlich diese Social Media ins Visier zu nehmen, zu bekämpfen, runterzudrücken, einzuschränken, mit der Idee, was, dann sollen die Leute wieder Tagesschau gucken, weil da Daniel Günther brav seine Pressekonferenz machen kann.
Das interessiert die Leute. Also wie ich schon erwähnt habe, es geht den Leuten nicht darum, dass man die Informationsquellen, also sie wollen die Machtkritik, die über die Plattform möglich ist und teilweise enorme Auswirkungen hat, Wahlen beeinflusst hat oder mutmaßlich auch in Zukunft Wahlen beeinflussen oder entscheiden wird sogar, wer sich da gut verhält. Brexit wird häufig erwähnt. Es gibt andere Beispiele von Wahlen, wo Politiker, Milei sicherlich, Gott sei Dank, gibt es Social Media. Was für ein Segen für die Argentinier. Oder müsste ich jetzt sagen, Argentinierinnen und Argentinier? Auch man kann es. Neulich hat das jemand andersrum gemacht. Das fand ich sehr lustig. Hat dann erst die maskuline Form und dann die feminine Form genommen. Das wirkt dann sofort irritierend. Aber das ist ein anderes Thema. Milei hat die Wahl sicherlich auch gewonnen, weil er sehr, sehr gut in Social Media war. Also davor hat man Angst. Das geht denen nicht darum, guckt die Tagesschau. Ich weiß nicht, wer das da... Tagesschau, ich meine, man sieht's und dann... Man muss doch irgendwie nur noch den Kopf schütteln. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie... Ach, das sagen Sie ja gar nicht mehr. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Und weiß man schon, jetzt wird wieder irgendwas verlesen, wer sich das alles ausgedacht hat. Wir haben übrigens auch schon mal mehrfach einstweilige Verfügung gegen den Faktenchecker der Tagesschau erwirkt, weil es dann eben mit der Faktencheckerei doch manchmal nicht so richtig weit her war. Also, dass die Machteliten lieber wollen, dass man sich in staatsnahen Medien wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bei Herrn Himmler im ZDF informiert, bei Dunja Hayali erklären lässt, dass es gar nicht so schlimm war, dass Charlie Kirk erschossen wurde, weil das ein übler Zeitgenosse war. Und wenn Elmar Thewissen dann anfängt, der anonyme Quellen und Informanten hat. Elmar ist top vernetzt in den USA.
Der kennt in Washington jeden.
Der kennt jeden und jeder kennt ihn. Und wenn irgendwo was köchelt, rufen sie bei Elmar an.
Ja.
Elmar, pass mal auf. Die wollen hier die Militärdiktatur. Echt? Ich erzähle das und lauf da gleich hin. Norbert.
Ja.
Der Trump will, ich meine, was der Mann schon erzählt hat und was sich dann, seine Meinung, die wird ja sehr deutlich jedes Mal, wenn er einatmet. Aber was er erzählt hat und was sich dann Stunden später teilweise als völliger Unsinn herausgestellt hat, hat eine solche Dichte, dass man sich fragen muss, wie ein Sender eine solche völlig inkompetente Figur eigentlich immer noch da ins Rennen schickt. Der tut ja auch dem Elmar nicht gut. Der muss jetzt wieder irgendwas sagen, aber ich habe so ein bisschen auch bei Elmar, er glaubt so ein bisschen noch, der glaubt das, was er da sagt, an seine Verschwörungstheorie.
Das glaube ich auch,
Elmars Woche und dann, der kann sich eigentlich so, warum haben die nicht so einen Abschnitt in der Heute-Show? Dann können sie ihn einfach Cut and Paste aus der Tagesschau reinschneiden, dann müssen sie gar nichts machen, sparen sie Kosten, einfach immer Elmar rein und Dunja Hayali. Jetzt kommt, was die Neuigkeiten vom Tage mit Dunja. Dann kann man, ich fange ja jetzt schon an zu lachen, weil es wirklich auch so lustig ist, weil es so, es gibt einen neuen Werbeslogan von unseren Freunden von News. Morgens um 6 hören, was abends um 6 verschwiegen wird oder so ähnlich.
Abends um 8.
Abends um 8.
Ich kenne die Werbesprüche der Konkurrenz schon besser als du.
Ja.
Aber sag mal, was kann man jetzt wirklich eigentlich dagegen tun, gegen diese neuen Einschränkungen? Oder wer kann etwas dagegen tun? Sind das die Amerikaner, die hier was blockieren können? Sind das die Wege vor Gericht? Wie kann man das denn einigen? Weil das ist ja auf so vielen Ebenen eigentlich und es ist ja auch oft eben in diesen Graubereichen.
Also drei Sachen. Also ich fürchte immer diese Frage.
Ja.
Weil darauf gibt es keine gute Antwort.
Ja. Aber müssen auch mit schlechten Antworten
reden. Nein. Was kann man dagegen tun? Ja, man kann, wenn man sich strafrechtlich wehren, wenn man angegriffen wird und so weiter. Mhm. Der Kern, also die größte Hilfe ist, da steht in meinem Buch ein Absatz, der lautet ungefähr so, dass sich die US-Administration in Deutschland mit Personen getroffen hat, die aus ihrer Sicht besonders für die Meinungsfreiheit einstehen, um sich zu informieren, wie der Zustand hier in Deutschland und Europa ist. Und wenige Wochen später wurden die beiden Damen von Hate Aid sanktioniert. Ein sehr schöner Schritt der US-Administration. Ich hoffe, es ist nicht der letzte. Ich hoffe, man guckt sich auch mal Hessen gegen Hetze an und andere. In der Tat ist es so, dass das, was der Digital Services Act, Gesetz für soziale Dienste, digitale Dienste, besagt, greift extraterritorial in die Rechte von amerikanischen Bürgern ein und schikaniert in einer Weise US-Unternehmen mit Geldbußen, die völlig unverhältnismäßig sind im Verhältnis zur Sanktion. Man muss sich ja auch anschauen, okay, ich parke falsch, kostet 20 Euro. Ich bringe einen fahrlässig um, bis zu 10 Jahre. Mord, 15 Jahre. Also oder wie viel auch immer der Richter da verhängt. Ich glaube, Mord ist kategorisch 15 Jahre, weiß ich nicht, ich bin kein Strafrechtler. Es gibt Strafmaß für Taten. Und das muss irgendwie angemessen sein. Völlig unangemessen ist es bei Steuerstraftaten. Da wird man bestraft wegen einer Summe an Steuerhinterziehung. Und wenn man das ins Verhältnis setzt zur Strafe für Körperverletzungen, man sagt, okay, ich habe jetzt 100.000 Euro hinterzogen, nicht ich, andere. Und was muss ich eigentlich an Körperverletzung begehen, damit ich genauso bestraft werde? Wenn man sich das anschaut, sieht man, welches völlige Ungleichgewicht bei der Strafzumessung herrscht. Und das, was da gegen die Plattform vor sich geht, 120 Millionen Euro gegen X wegen irgendwelcher Lappalien, das hat nichts damit zu tun, dass hier wichtige EU-Gesetze, die ohnehin als solche höchst fragwürdig sind, verletzt wurden. Sondern es hat damit zu tun, dass man eben diese Plattform, ich erwähnte es schon, einschränken und drangsalieren will und sie gefügig machen will durch so horrende Strafforderungen oder Möglichkeiten, dass sie gehorchen. Das war ja schon beim NetzDG so, beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, glasklar verfassungswidrig, hat keinen interessiert, wo Strafen auch gegen die führenden Mitarbeiter von Meta und von den anderen Plattformen möglich waren, bis zu 50 Millionen Euro. Löscht man dann? Oder zahlt man die 50 Millionen? Wenn du einer solchen Strafandrohung ausgesetzt bist, löscht du natürlich.
Ja.
Also die Hoffnung ist eigentlich nur die US-Administration unter Trump, die Europa mit massiven Schritten droht, wenn diese gegen die Meinungsfreiheit gerichteten Verordnungen und Gesetze beibehalten werden. Die US-Unternehmen, US-Bürger und auch uns tangieren. Also, ich habe neulich zu einem Mitarbeiter des amerikanischen Außenministeriums gesagt. Und auch dasselbe habe ich, ich werde dann redundant, auch mal letztes Jahr beim D-Day gesagt zu einem hochrangigen General der 82nd Airborne Division. Vielleicht müsst die Amerikaner uns noch ein zweites Mal retten. Nämlich also, was die Meinungsfreiheit angeht, nochmal uns freikämpfen von dem, was in Brüssel und bei einigen oder bei vielen Politikern in Deutschland zum Kinderschutz und zum Kampf gegen Desinformation und gegen Fake News, aber tatsächlich nur zur Wahrung der eigenen Macht und zur Bekämpfung der Machtkritik getrieben wird.
Das ist ja schon eine extreme Auseinandersetzung, dass Amerika da so weit auch eingreift, dass sich Amerika dafür auch so weit interessiert. Ist das wirklich möglich, dass Amerika da so stark dagegen hält? Oder ja. Das glaubst du schon?
Ja, ja. Wir haben ja klar gesehen, wir erinnern uns an die Rede von J.D. Vance bei der Security Conference 2025, wo sich alle groß empört haben, aber über das, was er gesagt hat, da gab es kaum Argumente, das stimmt ja alles gar nicht, sondern nur in welchem Ton denn. Rubio war dieses Jahr noch härter.
Aber er hat härter ausgedrückt.
Er hat Europa als in einer großartiger Mann, ich hoffe, er wird der nächste Präsident, sehr, dass er der nächste Präsident wird, der in einer brillanten Weise gesagt hat, für welche Werte steht ihr eigentlich? Warum sollen wir euch eigentlich verteidigen, wenn wir nicht dasselbe Wertegerüst, und dazu gehört die Meinungsfreiheit, teilen? Das geschieht hier nicht mehr, das gerät in Gefahr. Wir machen uns Sorgen, wir brauchen euch, wir brauchen Europa, wir brauchen den Staat der Aufklärung, der Menschenrechte. Ja. Wir wollen zusammen mehr sein als die Einzelteile. Aber wenn ihr das alles preisgebt, wenn ihr nur noch da sitzt, mit eurem Reichtum euren Abstieg administriert, aber nicht mehr die Kraft habt, ihn aufzuhalten, dann trennen sich unsere Wege. Das ist dann ein zivilisatorischer Bruch, der dramatisch wäre für Europa. Und ob der aufzuhalten sein wird, weiß ich nicht. Wir brauchen die Amerikaner mehr, als die Amerikaner uns brauchen. Aber beide brauchen einander. Und wir brauchen eigentlich ein Europa, das völlig anders konstituiert ist in seinem Selbstverständnis als eine bevormundende Bürokratie, die aus Brüssel heraus das Recht freier Bürger immer mehr einschränkt.
Aber es gibt jetzt schon mal, zumindest in Deutschland, auch gewisse, würde ich schon sagen, auch eine Empörung oder auch eine große Irritation über das, was da im Bereich der Meinungsfreiheit passiert. Das Problem ist nur, man hat das Gefühl, immer noch große Teile der Bevölkerung kriegen es überhaupt nicht mit.
Ja, das ist so und darum machen wir diese Sendung, damit sich das ändert. Na, man kann natürlich immer nur wieder drüber berichten und Habeck wurde ja auch selbst im ZDF von Schausten und alle Anni Jelinek befragt zu Schwachkopf und hat sich da ganz leutselig gegeben. Also immerhin, das hat das dahin sogar geschafft. Ja. Ob ich beim nächsten Mal diese Anzeige noch erstatten müsste, weiß ich nicht. Herr Habeck hat die Anzeige nicht zurückgenommen, auch danach nicht. Er wollte, dass Nierhoff bestraft wird. Er wollte, dass er mit der Staatsgewalt konfrontiert ist. Er wollte die Durchsuchung. Er wollte das. Er hat das unterschrieben. Und nach dem öffentlichen Aufruhr hat er nicht gesagt, das war falsch, das war vielleicht zu viel. Nein, weitermachen. Egal, wie sich die Öffentlichkeit darüber empört, weitermachen. Diesen Leuten sollen die harte Kante des Strafrechts zu spüren bekommen. Der ist Rentner gewesen, hatte, glaube ich, auch nicht riesige Vermögen. Strafbefehl. 1.000 Euro. Für Schwachkopf. Das wollen diese Leute. Lügen der Öffentlichkeit ins Gesicht, dass sie so den Eindruck haben, das wird dann schon irgendwie geregelt, bleiben aber dabei. Ziehen das durch. Das ist das wahre Gesicht der Leute, die dann irgendwas von Schutz und politischen Diskurs und Fake News und Desinformation reden. Ich möchte nicht, dass Robert Habeck darüber befindet, was Desinformation ist. Das tut nicht der Staat. Das ist nicht Aufgabe des Staates.
Was ist eigentlich da in der Justiz selbstlos, wie sehr kann man da noch Vertrauen haben? Weil man hat ja oft das Gefühl, bei diesen Razzien, bei diesen Durchsuchungen, bei diesen Strafbefehlen, da ist es nicht nur einfach irgendwie die Politik von oben, sondern es ist in diesen bürokratischen Apparaten, es ist bei der Staatsanwaltschaft, dass da Leute sitzen, die das mit hoher Leidenschaft vertreten, und zwar wirklich massenweise.
Wir haben ja die Bilder gesehen der Staatsanwälte aus Göttingen in der 60 Minutes Reportage von CBS aus den USA, die sich hämisch gefreut haben, als davon die Rede war, dass Bürgern die Handys weggenommen werden. Ich finde, jemand, der sich so öffentlich zeigt, sollte danach in die Verkehrsabteilung versetzt werden und sich mit Falschparkern beschäftigen für 2 Jahre, bis er lernt, dass Bürger Grundrechte haben und dass es nicht die Aufgabe eines Staatsanwaltes ist, dass die Macht des Staates zu instrumentalisieren, um Menschen einzuschüchtern und ihnen ihr Handy wegzunehmen und sich daran klammheimlich zu erfreuen, sondern zu prüfen, liegt hier eine Straftat vor, ja oder nein? Ist eine Durchsuchung überhaupt verhältnismäßig? Kann ich das auch ohne Durchsuchung ermitteln? Ist das nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt? Und im Zweifel, das sagt auch das Verfassungsgericht, hat die Meinungsfreiheit, wenn etwas zweideutig ist, Vorrang. Dann ist das nicht strafbar und im Zweifel für den Angeklagten. Das ist ja nur noch eine Floskel, die man aus dem Fernsehen kennt. Im Zweifel Strafbefehl. So denken diese Leute. Und wer so in der Justiz arbeitet, wie der Richter in Bamberg, der 7 Monate Freiheitsstrafe ausgesprochen hat, oder der Staatsanwalt, der das gefordert hat und dann Berufung eingelegt hat, weil er 8 Monate wollte. Was soll der Bullshit? Wegen solcher, wenn er 2 Jahre gewollt hätte, kann ich ein Rechtsmittel verstehen, aber nicht wegen 1 Monat. Der Richter ist jetzt Vorsitzender der, ich glaube, 4. Strafkammer der Staatsanwalt ist jetzt Vorsitzender der 4. Strafkammer in Bamberg. Beide sollten sich öffentlich entschuldigen. Besser noch, sie sind nicht in der Position, wo sie über die Freiheit von Bürgern dieses Landes befinden können.
Aber wie ist das gekommen? Also das ist ja schon, man hätte jetzt gedacht, das sind ja oft auch CDU, CSU regierte Länder in Bayern, Staatsanwaltschaft Bamberg. So, wie kommen die auf so einen Trip? Wie ist das möglich geworden in diesem Land?
Das haben wir, glaube ich, alle miterlebt. Irgendwann ging es dann los. Ich glaube auch wieder mit dem Aufkommen von Social Media kam dann die Floskel von Hass und Hetze. Man hat versucht, legitime Machtkritik nicht aus dem Bereich des Strafbaren heraus in einen diffuseren Oberbegriff zu integrieren und den Menschen deutlich zu machen, dass das alles, was ein bisschen härter ist, aber ohne Frage von der Verfassung zugelassen, dubios ist, kriminell, da wurde nicht mehr runtergefahren mit der Bewertung solcher Sachen, sondern es wurden zulässige, wie Lisa Paus gesagt hat, Kritik, die hat ja Kritik daran geübt, dass Menschen noch genau wissen, was so eben zulässig ist. Also mit anderen Worten, dass ein Mensch, ein Bürger wusste, das darf ich sagen und sich daran gehalten hat. Das ist ja schon ein Verdachtsfall. Das zeigt genau, wie sie dann durch diese Floskel wie Hass und Hetze das auch, jeder benutzt das ja. Die Politiker denken ja schon nicht mal mehr drüber nach, was sie da eigentlich reden. Sagt strafbare Inhalte. die sind strafbar. Hass und Hetze sind nicht kategorisch strafbar. Volksverhetzung ist strafbar. Hass ist nicht strafbar. Ich darf irgendetwas hassen. Und das tun ja auch die Linken, das tun ja auch die Rechten, das tun die Palästinenser hier, wenn der Pöbel auf den Straßen von Berlin marschiert. Die hassen, die dürfen aber, weil das durch das Demonstrationsrecht gedeckt ist. Bis auf diese unsäglichen Flaggen oder Plakate from the river to the sea und so weiter. Dann irgendwann ist dann auch mal eine Grenze erreicht. Aber das wurde immer weiter ausgedehnt und das wurde dann, schau dir öffentlich-rechtliche Medien an, Hass und Hetze von morgens bis abends. Keiner denkt mehr drüber nach und hat damit einen ausgedehnten Bereich an gefühlt Unzulässigen und wogegen man vorgehen muss. Unsere Demokratie muss gerettet werden. Daniel Günther, na gut, lassen wir ihn, er ist wirklich auch kein ernsthafter intellektueller Gegner. Und andere und die Grünen, die dann immer diese Floskeln benutzen, um immer mehr versuchen, den Diskurs einzuschränken, der ihnen politisch gefährlich wird. Das steckt dahinter. Und das hat wahrscheinlich auch diese Leute infiziert, die dann nicht intellektuell fähig genug sind, zu sagen, nein, wir haben Artikel 5, was sagt eigentlich das Verfassungsgericht? Man muss sich das mal durchlesen, auch aus den letzten Jahren. Die Entscheidungen sind glasklar, was man alles darf. Man kann den Staat in Frage stellen, man kann die demokratische Grundordnung in Frage stellen. Ich möchte nicht, dass Menschen das tun, aber es ist erlaubt. Und man kann auch hart gegen Politiker argumentieren, insbesondere wenn sie Anlass gegeben haben oder wenn ein Bezug dazu zur Sache da ist. Nicht gegen die Person, aber gegen das, was sie gesagt haben. Und das ist alles erlaubt, aber es wurde, damit ist es eine geschickte Methode, den Gegner mundtot zu machen, indem man ihn in den Bereich des Kriminellen verschiebt mit seiner Argumentation, auch wenn es gar nicht kriminell ist.
Lass uns zum Ende kommen von unserem Gespräch. Ja, wie geht es jetzt weiter? Du hast die Möglichkeit jetzt für ein Schlusswort.
Ja, mein Schlusswort lautet natürlich, wer mein Buch kauft, ist klüger, als er vorher war. Und deswegen hoffe ich, tun das sehr viele Leute. Ich bin kein Optimist. Ich glaube, Europa ist in einer ganz schwierigen Situation. Ich hoffe auf die Vereinigten Staaten von Amerika, was die Meinungsfreiheit angeht. Ich hoffe, dass die Administration Europa stark unter Druck setzt. Jedem Bürger kann ich nur raten, sich nicht einschüchtern zu lassen. Wenn er Sachen hat, wo er glaubt, dass die Meinungsfreiheit angegriffen wird, sollte er versuchen, das so gut es geht, auf Social Media, durch Zeitungen oder durch an Informationen von Journalisten diese Sachen bekannt zu machen. Und man kann auch seinem Bundestagsabgeordneten einen Brief schreiben, wenn er dummes Zeug im Bundestag geredet hat oder wenn er Hass und Hetze sagt und so weiter. Aufstehen, sich nicht einschüchtern lassen, kämpfen. Und wenn das alles nichts mehr hilft, wandern wir alle aus in die Schweiz.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und ich kann es wirklich nur jedem am Herz legen, kaufen, bestellen Sie dieses Buch, Sie können es vorbestellen. Es ist wirklich lesenswert, Sie erfahren all das, was wir besprochen haben, noch viel tiefer. Und es wäre auch einfach ein großartiges Symbol sozusagen, wenn das hier ein Spiegelplatz 1 Bestseller werden würde. Denn das würde ja bedeuten, das Thema der Meinungsfreiheit ist uns wirklich wichtig und ist vielleicht sogar das wichtigste Thema in Deutschland. Das ist jedenfalls meine Meinung. Also wir haben es Ihnen verlinkt, schauen Sie doch gerne mal vorbei. Vielen Dank, bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.